Weihnachten ist vorbei. Wie im Flug ging das und wir schauen schon wieder in die nächste Basketballwoche. Guten Tag in die Runde. Grüß dich, Basti.
Hallo, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Oh, eine männlich angeraute Stimme kommt mir entgegen. Na,
wenn man Männlichkeit definiert durch 4 Stunden Schlaf in den letzten 3 bis 4 Tagen, dann bin ich aktuell Chris Hemsworth.
Ja, also wir haben natürlich in der Weihnachtszeit, Basketball lebt in der Weihnachtszeit von sehr vielen Spielen, von sehr vielen Ereignissen rund um die Spiele. Es ist ein bisschen viel aktuell. Wir wollen versuchen, das ein klein wenig einzusortieren. Und obwohl ich gestern in Crailsheim war und da waren ja 750 Zuschauer in der Halle, wer auch immer die da reingelassen hat, aber sie waren da, haben übrigens einen riesen Rabatz gemacht. Und ein Zuschauer saß in Abstand von 1,51 Meter neben mir und er sagte zu mir, Basti, aber morgen bitte wieder ein paar Küchentipps.
Ja, you go ahead. Ich habe keinerlei argumentative Kraft mehr nach den paar letzten Tagen, die ich verlebt habe, dagegen anzusteuern. Also das ist sowieso dein Podcast immer, aber
das
heute
ist nicht
noch
mein
umso
Podcast,
mehr.
Das ist unser Podcast und das ist eine 50-50 Geschichte. Ich habe aber natürlich rund um Weihnachten steht man doch viel in der Küche. Ich hätte ein paar Tipps parat, aber die wollen wir uns fürs Ende aufbewahren, denn es hat sich doch wieder viel getan auf dem Küchenutensilienmarkt.
Das Gute immer zum Schluss. Guten Content immer zum Schluss.
Den guten Content zum Schluss.
Easy. Meinst du eigentlich, dass du, wenn du ein Patreon oder Onlyfans aufmachen würdest, wo du nur Küchentipps gibst, wie viel Geld würdest du einstreichen pro Woche, glaubst du?
Basti, ob du es glaubst oder nicht, ich habe, wenn ich wach liege nachts im Bett, und das kommt nicht selten vor, denke ich darüber nach, ob man mal einfach sowas machen soll, wie so ein YouTube. Es gibt für viele, viele Dinge, die in Deutschland relativ populär sind, keinen so guten deutschsprachigen Content auf YouTube oder wo auch immer.
Ja, ja.
Viele schauen sich irgendwelche Ami-Videos an oder und dann siehst du, ja, da kommen viele Fans aus Deutschland und sowas, aber gerade im Bereich, ja, bei Küche geht's fast noch, da sind schon hier und da mal, aber auch nicht so viele, dass ja noch der Hänsler, der erfolgreich ist und so.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also die Fernsehlandschaft der letzten 10 Jahre ist ja dominiert rein durch Köche.
Basti, Fernsehen, ich rede jetzt so ein bisschen YouTube, 8 Minuten über dies, über jenes. Du hast recht, das ist eigentlich, liegt das brach. Bei vielen anderen Themen übrigens auch. Aber ich habe schon einen Greenscreen, ja, der steht hinter mir. Ich habe schon einen.
Aha.
Ich könnte loslegen.
Du könntest jetzt Küchentipps geben vor einem brennenden Vulkan.
Ja.
Ziemlich gut. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Küchentipp. Benutzt einen brennenden Vulkan für die natürliche Räucherung.
Ja, ich weiß, so Lava-Hitze, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Lava-Pfannen oder sowas. Okay, Easy Credit BBL. Ich bin gerade erst zurück aus Crailsheim, also so lange ist es noch nicht her. Heute Nacht um 2:30 war ich wieder daheim.
Mhm.
Also man kann über beide Mannschaften, glaube ich, sehr, sehr intensiv philosophieren. Hast du die Szene nochmal gesehen, Trinchieri gegen Baskonia Vitoria?
Ich bekomme
tonnenweise Nachrichten über Twitter, über andere Dienste, dass wir in diesem Podcast auch darüber reden müssen, was Andrea Trinchieri mit Jason George gemacht hat.
Ja, ich meine, wir haben das ja schon immer wieder angesprochen. Das geht nicht. Ja. Also es gibt für mich keinerlei Rationalisierung eines solchen Verhaltens. Das hat auch nichts mit Kultigkeit zu tun. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gesagt, dass mir das ein bisschen zu weit geht, oft wie wir, auch wir beide im Spezifischen, Andrea Trinchieri dafür abkulten, dass der ja so so ehrlich ist und dass der so hart mit seinen Spielern ist. Und Andy Obst hat irgendwie gesagt, ja, der verfolgt dich bis aufs Klo und das, wow, was für... In manchen Belangen ist Andrea Trinchieri einfach nicht menschlich zu seinen Mitarbeitern. Das ist für mich ein Verhalten, das vielleicht in den 70er Jahren noch gängig war. Wir haben das ja in der Euroleague in der vergangenen Saison auch von anderen Coaches gesehen, immer mal wieder. Das ist diese alte Trainergarde, die es manchmal noch so ein bisschen drin hat. Das geht meines Erachtens nach nicht mehr. Also das war ja letzte Saison mit Rudan schon dieser Zwischenfall. Jetzt ist es das wieder mit Jason George und das ist bei weitem nicht das erste Mal und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass Andrea Trinchieri in so einen Vorfall verwickelt ist. Man muss jetzt nicht gleich alles anzweifeln, finde ich deswegen. Ich weiß auch nicht, was deren persönliches Verhältnis ist. Ich weiß nicht, also wenn man selber mal Sport gemacht hat auf einem gewissen Level, dann hat man vielleicht auch mal diese Trainerverhältnisse, wo etwas, was man sich auf dem Feld gegenseitig in Anführungszeichen antut, sich anschreit oder schubst oder was auch immer, allein dadurch, dass der Kontext für Außenstehende fehlt, schlimmer aussieht, als es tatsächlich ist. Ich weiß nicht, wie das bei Jason George und Andrea Trinchieri ist. Ich weiß nur, dass im Gegensatz zu Bezirksliga-Fußball halt die Euroleague in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Wodurch es eigentlich eine weitere Es sollte eigentlich klar sein, dass man das in dieser Öffentlichkeit nicht tun sollte. Man sollte das auch hinter den Szenen nicht tun. Das ist ein absolutes No-Go, meines Erachtens nach. Offenbar ist das kein so großes Problem, dass man beim FC Bayern Basketball sagt, das muss man mal angehen. Oder ich weiß nicht, ob es angegangen wird, zumindest nicht öffentlich. Aber das geht nicht. Also das ist nicht in Ordnung.
Nein, das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Dazu vielleicht noch eine Hintergrundinfo, natürlich war unser Plan gestern da mit Andrea Trinchieri drüber zu reden, aber er hat gestern in Crailsheim nicht gecoacht für die Münchner. Er hatte sich einen Tag extra Pause gegönnt, wohl also abgesprochen, also schon vor dem Baskonia-Spiel, dass er den zweiten Weihnachtstag in Crailsheim nicht mit dabei ist. Wir werden aber natürlich bei nächster Gelegenheit dazu eine Stellungnahme von ihm mal einholen. Was ich so gehört habe, ist, dass er natürlich da einen Fehler gemacht hat und den Fehler einsieht und dass diese Bewegung, dieser Schlag in den Bauch natürlich eine komplette Überreaktion ist und so nicht sein darf und sie aus irgendeiner Bewegung entstanden ist, die er eher am Körper vorbeiführen wollte. Wie auch immer. Das werden wir alle, ist egal.
Das glaubt er selber nicht.
Nein. Das soll keine Entschuldigung sein. Das war mega falsch und das war eine komplette Überreaktion. Ja. Wir werden ihn darauf ansprechen und wir werden das hier auch, was er dazu sagt, veröffentlichen. Und es ist ein No-Go. Ich habe Nachrichten bekommen von Jugendtrainern, was er für ein schlechtes Vorbild ist und sowas alles. Das ist richtig schlecht, das ist nicht gut und das schadet seiner Reputation natürlich auch maximal und da gibt es überhaupt keine Ausreden. Also das ist einfach nicht in Ordnung. So, wir werden das aufarbeiten, sobald er das nächste Mal wieder mit der Presse spricht. Vielleicht sogar gibt es noch einen Pressetermin vor dem Asvel Villeurbanne-Spiel. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das wird oft sehr kurzfristig einberufen. Die Mannschaft fährt, glaube ich, am Mittwoch nach Paris oder nach Lyon. Und heute ist Montag. Der Dienstag wäre morgen. Müssen wir mal schauen. Also, wer Abteilung Basketball hört, wird in dieser Form der Nachbearbeitung weiter mit einbezogen. Es ist eine Geschichte, die so nicht passieren darf. Und ich glaube auch, dass der da ein bisschen dran zu knapsen hat.
Wollen wir vielleicht kurz über das Team reden, das jetzt so ein bisschen am Rande erwähnt wurde in dem Kontext, weil die haben ja auch ganz schön was erreicht, indem sie den FC Bayern Basketball geschlagen haben, die Hakro Merlins Crailsheim, über die wir letzte Woche schon mitgeredet haben, weil wir über Thomas Isalo gesprochen haben, aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, auch mal persönlich um die Crailsheimer kümmern, die jetzt Platz 4 in der Tabelle sind und das wird übrigens auch gestützt. Auf 100 Ballbesitze gerechnet in ihrem Netrating sind sie plus 9, also auf dem vierten Platz, die viertbeste Mannschaft der Liga. Das ist schon gigantisch, was da wieder zusammengestellt wurde. Wir haben es ja letztes Mal angesprochen, Sebastian Gleim. So ein bisschen, ich meine, für die Fußballfans ist, glaube ich, die Parallele Carlo Ancelotti, der oft zu Teams kommt und dann das Spielsystem des Vorgängers übernimmt und das erfolgreich weiterführt. Und genau das Gleiche hat Sebastian Gleim gemacht. Hat bei den Hakro Merlins Crailsheim wieder einen Kader zusammengestellt, der im Prinzip diesen ähnlichen Stil der vergangenen Jahre spielen kann. Wieder mit enormer Pace, also super schnellem Basketball. Mo Stucky ist für dieses Team so unglaublich wichtig. Bogdan Radosavljevic, der seinen dritten Frühling erlebt oder so. Der ist ja noch gar nicht so alt. Normalerweise sagt man das über ältere Spieler, aber der ist gefühlt seit 30 Jahren jetzt in der Liga schon. Und macht richtig gute Dinge für dieses Team. Und natürlich das Ganze angeführt von TJ Shorts, wo sich, glaube ich, die Hälfte der Liga immer noch fragt, wieso Wieso haben wir den nicht auf dem Radar gehabt? Ja. Also warum genau?
Was mir gestern aufgefallen ist übrigens, das habe ich dann auch tatsächlich im On erzählt, wenn man sich Crailsheim im Fernsehen anschaut und oder TJ Shorts im Fernsehen anschaut und dann nochmal in Real, das sind nochmal Geschwindigkeitsunterschiede. Ich finde,
ja, es ist super.
Es ist nochmal schneller, wenn man den in Real sieht, wie er da zum Korb zieht. Es ist unfassbar. Also das
super,
ist so
super
schnell.
Ja.
Und sie haben natürlich auch eine gute Alternative gefunden, jetzt mit Terrell Harris. Also sie haben ja in dem Sinne keinen klassischen Backup-Point Guard. Und das macht Harris eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. 4 Assists gestern, das ist anders natürlich von den Systemen, die sie da spielen, aber er ist dazu in der Lage und das hilft ihnen natürlich enorm, weil Shorts hat gestern zwar auch knapp 33 Minuten gespielt, aber der braucht ja irgendwann auch mal eine Pause.
Und es ist tatsächlich so, wie wir ja mit Thomas Isalo letzte Woche auch schon gesprochen haben, dass nach wie vor in Crailsheim gilt, dass so viele Spieler einfach in ihren Rollen sind und diese Rollen perfekt ausfüllen und damit aber auch fein sind. Also Elias Lassisi ja bereits letzte Saison, der ja zu Saisonbeginn verletzt war, dann ein bisschen schwierig reingekommen ist. Jetzt mittlerweile steht er wieder bei 47% von der Dreierlinie. Ist einfach ein Scharfschütze, der sich mehr oder weniger darauf beschränkt, aber das überragend macht. Und mein Lieblingsspieler in der Liga.
Stopp, nicht sagen. Fabian Bleck.
Ja, absolut.
Wahnsinn, oder?
Das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Also das ist der Spieler, den jedes Team suchen sollte und wahrscheinlich nicht finden wird.
Effizienzwert gestern 21, 9 Punkte, 10 Rebounds. Der Kerl steht fast genauso lange auf dem Feld wie TJ Shorts und der geht einfach immer noch unter dem Radar durch.
Also, ja, das ist ein
Stealth-Bomber. Der wird von Geräten nicht aufgenommen. Dass der überhaupt in der Kamera zu sehen ist, wundert mich.
Ja, ich meine, jetzt mittlerweile ist es ja bei Fabi Bleck so, dass es seine Stats auch ein bisschen zeigen, was er so auf dem Feld für einen Impact hat. Also mit 8,2 Punkten und fast 70% Quote aus dem Zweierbereich. Und das sind nicht nur alles Abschlüsse am Korb. Aber annähernd nur Abschlüsse am Korb. Aber er hat auch schon ab und zu mal den langen Zweier mit drin. Der Typ hat über Jahre jetzt schon immer die kleinen Dinge gemacht. Das ist so ein Glue-Guy, wie man so schön sagt. Der stopft alle Lücken, die du hast und muss dabei nicht zwangsläufig mit großen Zahlen auf dem Spielberichtsbogen auftauchen, um extrem wichtig zu sein für so ein Team. Der macht kaum Fehler, der verteidigt gut, der kann switchen von der 1 bis zur 4 gegen kleinere Lineups, kann er vielleicht sogar mal den gegnerischen Fünfer verteidigen. Und vorne ist er einfach, du gibst ihm den Ball und er ist sofort beim nächsten Spieler. Also nicht, da gibt's keine Sekunde zögern, keine Frage, nichts. Der stellt Blöcke abseits des Balles, der läuft die Plays zu Ende. Es ist ein Basketballspieler, wie er jeder einzelne Mannschaft gut tun würde in der BBL.
War ja schon mal bei uns hier im Podcast, aber wir werden ihn nochmal dazu holen. Auch mal vielleicht immer über dieses Thema reden, Diabetes und Spitzensport. Er ist ja Diabetiker und das ist ja eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also das ist ja gar nicht so einfach, dann diese Leistungen abzurufen und was man da beachten muss. Vielleicht werden wir das auch nochmal hier mit ihm eruieren. Also die Crailsheimer in jedem Fall mit viel Teambasketball. Ich konnte nach der Partie auch noch lange mit Boggy sprechen, der sich ja auch da super wohl fühlt und sagt, bei den Bayern, wir wussten gar nicht, wer kommt, das ist uns egal, wir haben nur auf uns geschaut und viel mehr Rhythmus gehabt und viel mehr als Team zusammengespielt. Und bei den Bayern natürlich klar, ohne Lucic, Nick Weiler, Bepp und Rubit, aber das ist dann eben auch so eine zusammengewürfelte Geschichte und die funktioniert dann irgendwie nicht so. Ja, die Bonner, das Team der Stunde, würde ich sagen. Ne? Also ja, gut, klar. Der NBC hat natürlich auch immer die roten Teppiche dabei. Also 10 rote Teppiche für 10 gegnerische Spieler, die dann ausgerollt werden.
Ja, wie gesagt, also irgendwas muss da im Wasser sein oder so, dass die seit Jahren einfach in verschiedensten Teamkonstellationen nicht verteidigen können. ihr Defensivrating diese Saison, Kearney, bist du bereit? Wir haben ja diese erweiterten Statistiken immer. Also der Mittelwert in der Liga ist 109. Das ist so ein mittleres Team. Das ist so ungefähr, was Ulm hat, das auf Platz 10 ist im Defensivrating. Auf Platz 17 in der Defense ist Bamberg. Die kassieren 116,3 Punkte pro 100 Ballbesitze. Das ist schon nicht gut. Und dann 4 Punkte schlechter
Das sind Welten in diesem
Bereich. Was nie vorkommt. Also sowas sieht man eigentlich nie, außer man schaut auf die andere Spalte mit Offensivrating, wo die Frankfurter 8 Punkte hinter dem vorletzten Platz sind. 4 Punkte hinter Bamberg auf dem 18. Platz ist der MBC. Mit 120,2 Gegenpunkten pro 100 Ballbesitzen. Das ist absurd. Absurd schlecht, tatsächlich. Also, man könnte wahrscheinlich dich aufstellen auf einer der 5 Positionen. Wow. Das wird nicht viel schlechter werden.
Wow, was für ein Vergleich. Boah, das muss ich erstmal sacken lassen. Also, ich war nie der beste Defensivspieler, das muss ich offen zugeben. 7 Spieler der Bonner haben 2-stellig gepunktet, von Bolin bis Morgan. Also, ja, da brennt momentan alles, vom Weihnachtsbaum angefangen bis zur Offensive und der MBC. Jetzt müssen wir nochmal in die Tabelle gucken. Ja, Tabelle ist schwierig, weil heute ist ja Montag und jetzt könnte man meinen, okay, der Spieltag ist vorbei. Nee, der Spieltag geht heute Abend noch in die nächste Runde. Und ja, wir müssen zu unserem ersten Gesprächsgast kommen, Basti. Es hilft nichts. Termine sind Termine, die müssen eingehalten werden. Und wir haben das Thema Oldenburg in den letzten Wochen immer so ein bisschen begleitet. Und heute müssen wir mal Tacheles reden. Oldenburg hat ein riesensportliches Problem in dieser Saison. Das verrät schon der Blick auf die Tabelle, dass das irgendwie nicht funktioniert. Dass dieses ja, Verändern des Stils, etwas schneller spielen wollen, etwas athletischer sein wollen, kein Mahal Basic mehr haben können oder auch wollen. Das alles funktioniert nicht so. Paulding merkt man dann doch an, dass er vielleicht nicht der ewig junge Paulding ist. Wie gesagt, es kommen viele Faktoren dazu. Der Verein hat sich mehrfach in den vergangenen Wochen hinter Coach Mladen Drijančić gestellt und immer gehofft, auch mit Nachverpflichtungen, dass man da jetzt noch Dinge verändern kann. Jetzt ist gestern das Spiel in Braunschweig kurzfristig abgesagt worden. Unsere Crew war schon vor Ort für die Produktionsbesprechung. Es sind nochmal zusätzliche Spieler bei Oldenburg positiv getestet worden. Da brennt natürlich auch alles gerade. Also wir wollten auf Basis des Spiels gestern natürlich heute so ein grad Update bringen. Das Update heißt jetzt, dass wir mit Serdan Klaric, dem Sportdirektor der Oldenburger, in wenigen Sekunden sprechen werden. Und der wird uns sagen, dass jetzt die Situation natürlich noch vertrackter ist mit mehreren Positivfällen. Wir holen ihn einfach mal mit rein hier ins Boot. Hilft ja nichts. Wir müssen über die Situation reden und gucken, wo man da am besten ansetzt, was man da machen kann und wie es überhaupt weitergeht.
Hallo, moin moin.
Moin moin, ja dann, Basti ist auch noch an meiner Seite. Du bist im Büro und hast jede Menge zu tun. Ist das so richtig?
Ich bin alleine im Büro und ich habe viel zu tun.
Also wir haben gerade im Vorgespräch schon angedeutet, nicht nur, dass ihr sportliche Probleme habt in den letzten Wochen, dass es in dieser Saison nicht läuft, jetzt kommt ganz kurzfristig auch noch die Corona-Problematik reingeflogen. Bring uns doch bitte auf den aktuellen Stand. Also mehrere Spieler mit positiver Covid-Testung, mit positiver Corona-Testung, das Spiel gestern in Braunschweig abgesagt. Mich würde auch noch interessieren, was mit dem Bayreuth-Spiel ist am 30., denn das wäre zufällig mein Spiel. Also kann ich mir den 30. freinehmen? Wie sieht da die aktuelle Lage aus?
ich würde dir gerne freigeben, aber das ist nicht meine Arbeit und mein Job. Weiß ja noch nicht, wir sind aus Türkei gekommen. Meine Vermutung ist, dass haben wir da irgendwo angefangen, die Virus, aber das kann man nur vermuten bei so einer schlimme Krankheit wie Covid. Wir können uns nur im Kreis drehen, aber ich glaube, dass von Zeit her, wir haben das einer gehabt mit leichten Symptomen, haben wir sofort ihn isoliert von Mannschaft, haben wir Test gemacht, Schnelltest war positiv. Danach haben wir sofort die ganze Mannschaft getestet, dann waren noch 2 positiv bei Schnelltest und dann war das Klarsignal, PCR-Test zu machen und zu Labor zu schicken und dann war das 5 positive Fälle bei PCR-Test.
Das heißt, 5 Spieler, die positiv sind, liegt das dann nicht mehr in eurem Ermessen, zu sagen, liebe Liga, wir können keine vollständige Mannschaft nach Bayreuth stellen oder müsst ihr noch, wenn ihr könnt, da 10 oder 9 oder 8 Spieler hinschicken?
Das war erstmal großes Risiko, weil das war alles kurzfristig. Wir sind Mittwochabend aus Türkei gekommen und dann geht's los, Schlag auf Schlag, Donnerstag, Freitag. Das war, oder Freitag, Samstag, beziehungsweise nicht Donnerstag. Das war ein großes Risiko, erstmal die andere Braunschweiger noch zu infizieren, weil das weiß man nicht jetzt, wie sieht das aus. Wird noch jemand positiv Tag später sein oder was weiß ich.
Ja. Ich meine jetzt für die Zukunft, also müsst ihr nach Bayreuth fahren, wenn ihr, sag ich mal, 8 Spieler hinschicken könnt oder wie?
Ich glaube, das ist von Regel her, ist das 8 musst du mindestens haben. Aber,
ja. Okay, also da kommt noch irgendeiner aus der Jugend dazu und dann fährt man doch hin oder? Aber das sehen wir dann. Das ist noch nicht entschieden, genau, und dann müssen wir einfach kurzfristig.
Wir müssen das so sehen, wir sind heute wieder getestet. Wieder ist das PCR-Test gemacht mit die Negative von restlichen Trainerstaff und die restlichen Spieler, die sind negativ und einer hat das gebracht nach Hannover, dann haben wir die heute Ergebnisse und okay. Ja, jetzt sind wir wieder in die Testung-Takt wie letztes Jahr. Wozu wir sind alle geimpft und manche geboostert, manche noch kommen dran morgen. Ich war beispielsweise morgen dran mit dem Booster.
Okay.
Ich muss sie abwarten, weil bin ich auch in die Testung drin. Und, ja.
Okay, also alles ziemlich wild, also als ob es nicht schon genügend Probleme gäbe in Oldenburg. Vielleicht, Serjan, kannst du uns zusammenfassen, was aus deiner Sicht das eine Hauptproblem ist in dieser Saison? Gibt es das eine Problem, von dem mehrere kleine Probleme abhängen, oder gibt es mehrere kleine Probleme?
Ich glaube, die zweite Option ist das ja, mehrere kleine Probleme, weil das ist, ich habe das schon ein paar Mal gesagt bei Interview und das ist, wenn hast du die eine Problem, dann kann man das leichter lösen. Und wenn sind die mehrere kleine, dann ist das genau das. Und dann einer verursacht die andere, das ist die Kettereaktion. Ich will jetzt nicht wirklich, dass ich klinge hier jetzt oder das komme ich so rüber, bei den Zuschauern das irgendwie als Alibi oder Entschuldigung, aber das ist wirklich von erster Tag ist angefangen mit Verletzungen und ich habe das wirklich noch nie gehört, nicht nur erlebt, sondern nie gehört, was alles haben wir, und das war die Geschichte vorgestern und gestern mit die Covid noch oben drauf, wo sagen wir, was kann noch passieren? Wir haben das ich bin in Bundesliga, ich weiß nicht, 14, 15 Jahre insgesamt und wir haben das für die ganze Zeit einmal Lebensvergiftung gehabt. Das war einmal mit ganzer Mannschaft in ein super Hotel in München. Darf ich dafür nicht sagen, war ich schockiert.
Das kann's da Welches passieren. War das denn?
Ich sage dir privat. Unglaublich. Ich kann wieder, selber war ich einer von den 7, 8 Leute.
Oje.
Und ich habe gedacht, so sieht tot aus. So sterben wir.
Ja. Oje, mein Himmelswillen.
Aber schlimmste Schmerzen, was habe ich in meinem Leben erlebt. Wir haben uns mit Lachs.
Ich wollte gerade sagen, Fisch isst man doch bei euch nur in Oldenburg und nicht weiter südlich, um Himmels Willen.
Ja, in München habe ich das gedacht, in so einem Hotel darf man essen. Mhm. Und das Schlimmste, das hat super geschmeckt. Ja. Und wirklich, das war 2 Tage. Und wir haben danach gegen Jena gespielt, mit 7, 8 Leute haben wir gespielt, haben wir, glaube ich, mit 42 gewonnen in Jena.
Okay.
Wir wollten das Spiel verlegen, Jena hat nicht zugestimmt. Und wir haben dieses Jahr, glaube ich, 3 verschiedene Fälle mit Lebensmittelvergiftung.
Okay.
Einzel, nicht jetzt irgendwo in Hotels, sondern einzeln hat die Jungs irgendwo gegessen und mitgenommen nach Hause.
Also mehrere kleine Probleme, trotzdem lass uns kurz ins Detail gehen. Also von der Spielanlage her, ihr habt ja schon etwas verändern wollen. Ihr wolltet etwas anders spielen in dieser Saison. Ihr wolltet etwas schneller sein, etwas athletischer sein, wenn ich mir das so richtig alles anschaue. Habt ihr damit, fangen wir von vorne an, mit Max Heidegger einen Guard bekommen, der vielleicht dann doch so gar nicht in euer Konzept gepasst hat, weil der ja schon von Beginn an relativ stark auf seine Zahlen geschaut hat. Fing es damit an?
Ich sage andersrum. Max Heidegger ist Scorer, der ist als Scorer geholt. Das heißt, wir haben nicht jetzt erwartet, dass Max Heidegger spielt wie Phil Pressey, als das Pass fürs Pass Guard oder Point Guard oder Guard, sondern das ist einer von unseren 2 Scorer, die war zuständig und die sind geholt worden, oder die hat im Konzept vom Laden existiert als 2 unserer besten Scorer. Das ist Michalak und das ist Das ist Max. Das sind die zwei Leute, die sollten scoren und die hat 8 Wochen lang nicht zusammen gespielt. Die war 8 Wochen lang raus aus Verkehr, komplett raus. Mhm. Die war verletzt. Er hat gestartet mit 34 Punkten in Chemnitz, glaube ich. 34 war das, glaube ich. Ja. Max. Und das war keine Wurfe. Wir kennen von letztes Jahr aus Bayern München die Point Guard, der neben Ball und spielt alleine, aber das war nicht das Fall. Der Max hat da eine oder andere Mal vielleicht übertrieben, aber das ist Scorer, das haben wir immer wieder in jedes Team. Das ist jetzt nicht so, dass er schuldig ist, das sind wir auf letzte Tabellenplatz.
Aber die Neuverpflichtung, Matt Farrell, ist ja dann doch jemand, der, so lässt es jedenfalls das erste Spiel vermuten, auf der Point Guard Position Dinge verändern soll. Mit 10 Assists im ersten Spiel. Also diese Nachverpflichtung hat ja schon was damit zu tun, dass das Zusammenspiel und von der Point Guard Position bisher insgesamt zu wenig kam.
Genau, das kann man sagen, weil ich sage das andersrum. Wir haben das von Anfang an gesehen, Beispiel auf 4, dass TJ Holfield ist noch nicht so weit, auf dieses Level zu spielen, und dann haben wir durch mehr Etat, was haben wir bekommen, nachträglich ein Cameron Clark geholt. Klar, das ist ganz andere Kaliber von Spieler, ganz anderes Preis auch, und wir haben das einer bekommen, der hat uns auf 4 die Lücke zugemacht. Auf Point Guard Position habe ich schon erwähnt, wir haben Phil Pressey und Bennett Hund, beide Guards sind kein Scorer-Mentalität, und das hat Mladen als Trainer auch so als richtig gesehen, weil sonst, wenn hast du eine Point Guard, der ist Scorer durch und durch, und hast du noch zwei Guards wie Michalak und Max Heidegger, dann brauchst du zwei Bälle bei jedes Spiel 5 gegen 5, und das war so vorgesehen. Aber wenn fehlt dann 8 Wochen lang die zwei Scorer, die muss scoren, dann ist von einmal die Rolle von die zwei Point Guards ganz anderes. Dann müssen die scoren und die sind nicht vorgesehen, und die Art und Weise, wie spielen die beiden Guards, sind nicht so, nicht von Scorer-Mentalität her, nicht in die Beschreibung von sein Art und Weise, wie spielen, dass ein Phil Pressey ist nicht jetzt, das macht er 30 oder 25 oder 20 Punkte.
Jetzt ist ja die Offensive insgesamt natürlich nicht mal annähernd auf dem Level von der letzten Saison, wo ihr alles in Grund und Boden gespielt habt, offensiv, aber immer noch recht stabil im oberen Drittel der Tabelle oder im oberen Drittel der Liga. Was ja das große Problem ist die Defensive, was ja zumindest mit Blick auf den Kader schon ein bisschen überraschend war. Man hatte immer den Eindruck, dass wenn der Kader aus der letzten Saison für irgendwas gebaut war, dann die Offense und weniger für die Defense, und dass sich das vielleicht ändern würde. Aber jetzt seid ihr da ziemlich abgerutscht. Was sind denn für dich die Gründe, dass es defensiv noch gar nicht läuft?
Das ist auch wieder, komme ich auf Problem, was haben wir von Anfang an. Wir haben nicht ein Training zusammen trainiert, nicht ein Training. Wir reden nicht über Spiel, nicht ein einziges Training. Große Problem ist, dass nicht nur Mannschaft wächst zusammen. Das heißt, du fängst das an irgendwann in August an, dann ist das irgendwo Trainingslager, dann kommt von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag immer mehr die Leute zusammen, die Rolle wird immer besser kristallisiert oder erklärt oder stellt sich von alleine bestimmte Sache. Und die große Problem von jedem Trainer ist, dass wieder neue Spieler zu involvieren oder die verletzten Spieler zurück zu akquirieren. Wenn hast du ständig, wochenlich immer wieder dasselbe Problem, das kommt zwei zurück und nächste zwei sind raus, und du hast noch ein, zwei, die sind ganze Zeit verletzt oder langfristig verletzt, dann sind die Rolle, was betrifft Offense und Defense, anderes, und generell die Rolle musst du immer wieder die Leute, die hat irgendwelche Positionen besetzt jetzt und mehr Verantwortung übernommen, in Defense, in Offense, musst du wieder ein bisschen auf Seite schieben, und der Verletzte oder die kommt zurück, wieder irgendwie Platz zu machen. Und komplettes Defense-Konzept, das war die beste Beispiel, Bonn-Spiel. Wir haben was vorbereitet, ganze Woche. Und dann ein banales Screen, aber wirklich banales. Ich habe das auf Video von, weil wir nehmen auf jedes Training. runtergemacht und das ist so banal. Und Cameron Clark bekommt einen Schlag auf Schienbein und kann nicht morgen spielen. Die ganze Konzept, ganze Woche, was haben wir trainiert und vorbereitet für das Spiel gegen Bonn, war in die Wasser gefahren, weil das Cameron Clark war Schlüssel für dieses Option in Defense Beispiel. So als Beispiel. Und alles, eine Woche lang, du investierst Stunden, 10 Stunden Arbeit war bei letzter Training Freitag vor dem Spiel gegen Bonn. Alles futsch. Weg. Brauchst du nicht. Und dann kommst du in Bonn und spielst du ein Spiel, was muss wir gewinnen normalerweise, genauso wie 4 andere Beispiele oder haben wir 8, glaube ich, verloren mit 1 oder 2 Punkten, was betrifft europäisch oder Bundesliga. Dann spielst du Spiel auf Einwurf oder auf einen Defense und verlierst du trotzdem.
International in der Champions League seid ihr jetzt ausgeschieden nach der Niederlage bei Beşiktaş Istanbul. Ist das aus deiner Sicht jetzt ein Vorteil, dass man sich auf die BBL konzentrieren kann? Also wir nehmen jetzt mal diesen ganzen Covid-Kram beiseite, der ist dann ja auch irgendwann vorbei. Oder glaubst du, dass es wichtig wäre, auch dort noch weiter zu spielen, was ja eh nicht passieren wird? Aber ist das, vielleicht hat das auch positive Aspekte?
Ich glaube nicht, das kann man so oder so sehen, aber wir brauchen jetzt positives Ergebnis. Wir brauchen Siege. Das ist Beste für die Selbstvertrauen, für die Psyche von den Spielern. Wir trainieren hart, die Stimmung ist wirklich gut. Das ist jetzt keine Phrase. Die Jungs sind alle wirklich sehr, sehr, sehr gute Charakter und die wollen trainieren und glaube ich, wir trainieren noch manchmal zu hart, härter als spielen wir die Spiele selber. Und deswegen glaube ich, das wäre für uns nicht verkehrt, jetzt unabhängig von Covid, wäre nicht verkehrt, wenn sind wir weiter da geblieben und nun ein oder andere Sieg da mehr geholt. Beispiel in Ritas, in Vilnius war das drin, war offener Schuss von Cameron Clark und da darf man nicht vergessen, da hat Burgos letzte zwei Jahre Sieger von BCL hat mit mehr als 10 Punkten verloren. Beşiktaş hat mit 20 verloren. Žalgiris hat da verloren, Euroleague Team. Und wir kommen und haben wir Wurf, aber offene, total offene Wurf für Sieger am Ende.
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, was machen wir jetzt mit dem Trainer? Also eine Sache ist ja wirklich, da muss man sagen, großes Lob an den Verein, weil ihr euch jetzt mehrfach hinter den Head Coach gestellt habt. Also sowohl Hermann Schüller als Hauptgesellschafter, der Verein an sich steht hinter dem Coach. Das ist einerseits eine sehr löbliche Sache und soll sicherlich auch Sicherheit geben und dem Trainer Ruhe geben. Andererseits gibt es ja doch so etwas wie Druck. Also wir haben ja gesehen, wie Mladen reagiert hat nach dem Sieg gegen Bamberg, wo man gehört hat, dass es dann doch irgendwie ein Ultimatum gab, dass er das Spiel hätte gewinnen müssen. Wie ist die Situation für den Fall, dass sich die nächsten Spiele sind in Braunschweig, in Bayreuth, zu Hause gegen Heidelberg und in Frankfurt? Also das sind wirklich extrem wichtige Spiele. Wenn sich die Situation dort nicht verbessert, bleibt ihr bei dem Thema Coach so wie bisher, dass ihr sagt, wir ziehen das in jedem Fall mit dem Laden durch? Oder gibt es da eine rote Linie?
Das ist, erstmal, ich sage, im Profibereich ist das, du hattest das im Jungbereich oder im Amateurbereich irgendwann, wo sag mal, jetzt reicht das. Und Profibereich ist das klar, ist das immer mehr. Aber auf anderer Seite, das muss man wirklich, das kommen wir wieder auf den Punkt. Was hast du als erstes erwähnt, wo hast du mich gefragt, ist das jetzt eine Sache oder mehrere Sachen? Wenn wäre das Trainer die Sache, dann wäre wir die eine Grund oder Schuld oder Hauptgrund, warum stehen wir da, wo stehen wir jetzt, wäre bestimmt Vorstand und Club und alle schon längst reagieren. In Wirklichkeit muss man ehrlich sagen, der hat wirklich jetzt nicht einmal Chance gehabt, mit dieses Team zusammenzuspielen. Was hat er im Sommer oder im Frühjahr oder irgendwann im Mai, Juni, wo haben wir Planung für die neue Team oder Teamzusammenstellung gemacht, nicht einmal zusammengespielt, nicht einmal zusammengespielt. Und auf andere Seite, klar, das war viele ungünstige oder unglückliche Niederlage, aber war auch Niederlage wie in Chemnitz, wo kommst du und hast du 2 Fouls zu geben, 7 Sekunden Vorschuss und führst du und schaffst du ein, zweiter nicht, kassierst du in letzter Sekunde, verlierst oder Frankfurt oder Würzburg, wo machst du 3, 4 Fehler und verlierst du Spiel in Würzburg oder Gießen zu Hause, wo Kassierer Punkt mit dem Rücken spielt einer bei Einwurf und solche Sachen, weißt du, was darf auf der anderen Seite nicht passieren? Ist egal mit wie viel Leute hat da gefehlt, 2, 3. Aber das ist wieder nicht jetzt alleine Schuld von Trainer, wo sag mal, da muss man genug Profi oder genug erfahren sein, mit 22 oder 23 sowas nicht zu kassieren und das Spiel nach Hause zu bringen.
Eine Sache,
Auf
die,
andere,
ach so, sorry,
ja,
red gern
auf
weiter.
andere Seite, auf andere Seite wirklich, das ist, die Team ist jung und was heißt jung? Wir haben die Team viel jünger gemacht als letztes Jahr, unerfahren auch. Man sieht mal Nathan Booth oder TJ Caulfield auf Position 5 oder auf Position 1. Braden Hobbs oder Bennett Huhn. Das ist Unterschied bei Erfahrung. Oder Rashin Mahal-Bakhshish oder Taiyo Diasse. Das ist auch Unterschied von Erfahrung her. Und dann, wenn startest du so mit 2, 3 unglücklichen Niederlagen, was musst du? Alleine die 4 Siege, was habe ich gerade aufgezählt, bist du mit 6 Siegen ganz anderes auf Tabelle, ganz anderes für die Spiel, für Moral. Du besiegst Besiktas hier zu Hause, wo haben wir mit 18 geführt, oder in Vilnius gewinnst du. Dann spielt die Mannschaft nächstes Spiel in Bonn mit mehr Vertrauen und dann fehlt dir die Einwurf. Und dann ist das ganz anderes. Und wir haben gesehen, wie kämpft die Mannschaft. Wir haben gesehen, wie reagiert Mannschaft, das kommt hier zurück in bestimmte Spiele und letzte 2, 3 Minuten kämpfen, was weiß ich was. Das macht Mannschaft nicht, die spielen gegen Trainer.
Du hast ja schon angesprochen, wie sehr der Kader umstrukturiert wurde. Der Eindruck von außen vor der Saison, zumindest mein Eindruck war, ich meine, ihr habt viele Ausfälle gehabt, dass der Kader eigentlich so zusammengestellt ist, dass er für Ausfälle sagen, führen wir es mal so an, recht gut ausgestattet ist. Also ich hatte vor der Saison den Eindruck, es ist ein sehr tiefer Kader, wo viele Spieler dann auch eine Rolle übernehmen können, wenn vielleicht davor jemand fehlt. Jetzt ist es gerade, du hast gerade Bennett Hund schon angesprochen und der, über den wir ja auch schon letzte Saison geredet haben, Sebastian Herrera, so Spieler, die in der Liga schon größere Rollen hatten, aber irgendwie jetzt in eurem System beziehungsweise in dieser Saison nicht so wirklich in diese Fußstapfen treten können von den Spielern, die vor ihnen ausfallen. Was sind denn da die Gründe für dich?
Jetzt will ich nicht arrogant klingen, aber hier ist das sein System oder und in Karlsheim ist ein anderes System, die Art und Weise von Basketball auch. Das ist Nummer eins. Ich sehe das nicht, dass Herrera hat Schritt zurückgemacht in Oldenburg, weil Herrera ganz andere Aufgabe hat. Hier spielt viel mehr Pick and Roll als in Karlsheim, kreiert viel mehr als in Karlsheim. Spielt auch nicht viel weniger Minuten jetzt durch die Nasebruch und was weiß ich, ja, aber davor hat er seine Spielzeit gehabt und hat die andere Aufgabe und die Aufgabe war, dass viel seriöser und viel ernsthafter, was betrifft ein anderes Level vom Basketball, was spielt nochmal gar nichts gegen jetzt Basketball in Karlsheim oder in Gießen, jetzt Pjanic oder Bennett Hund ist in Göttingen gewesen und danach mit dem gleichen Trainer nach Bamberg gewechselt. Das ist ein bisschen anderes und viel anspruchsvoller, sagen wir so. Und das ist nicht einfach, die Schritte zu machen.
Aber bei Sebastian Herrera muss ich auch ganz ehrlich sagen, er wirkt immer so ein bisschen unglücklich. Also von der Körpersprache. Ich weiß nicht, ob das generell so, aber er läuft manchmal so da so rum und ich denke, so richtig wohl fühlt er sich nicht. Und eigentlich hatten wir den ja so mal, ich meine, der ist ja auch erst 24, ne, dass der, wo wir dachten, okay, jetzt macht er den nächsten Schritt. Und so richtig sieht man diesen nächsten Schritt ja nicht. Aber wo liegt das dann, woran liegt das denn dann?
Das liegt erstmal auf die Tabelle Platz, wo befinden wir uns jetzt, glaube ich, bei alle. Keiner von uns sieht glücklich aus. Erlebe Seba hier jeden Tag. Der ist unsere Co-Kapitän und wirklich vorbildlich macht er alles hier. Und wirklich einer, der ist, wie glaube ich, außen die von Ergebnis her dieses Jahr sonst sehr komplett happy hier, glaube
okay,
ich.
Okay. Gut, dann aber schauen wir mal. Die Situation ist natürlich jetzt alles ein bisschen undurchsichtig. Ihr wisst überhaupt nicht, wann ihr das nächste Mal spielt. Ihr wisst ja noch nicht mal, wie eure Testergebnisse heute ausfallen. Also auch da wird sich ja sicherlich noch einiges eventuell sogar verändern, weil ihr habt ja alle zusammen noch im Bus gesessen zusammen. Also ja, es ist. Ich hoffe jedenfalls, dass alle harmlose Verläufe haben. Wenn es sich um geimpfte oder geboosterte Menschen handelt, dann ist es ja oftmals nicht mit so viel Symptomen beziehungsweise Verläufen, schweren Verläufen verbunden. Trotz alledem, wir fassen zusammen. Es gibt mehrere kleine Baustellen. Das beginnt damit, dass es Verletzungen gab, dass man so gut wie nie vollständig trainieren konnte und dass man einige Sachen noch unglücklich verloren hat. Kleine Sachen, die man hätte gewinnen können in Bonn, die Geschichte gegen Bonn oder auch international. Und du bist der Meinung, dass wenn mal alle an Bord sind, wenn mal alle gemeinsam trainieren können, wenn der Coach mal alle Schäfchen beisammen hat, der Trainer mit dem Kader in jedem Fall den Klassenerhalt schaffen wird. Ist das so richtig?
Ja, wäre alles andere traurig, überhaupt daran zu denken. Das ist nicht Team zusammengestellt worden für Kampf und Klasse.
Nee, klar.
So gesehen, klar, ich werde nur ergänzen, dass jetzt nicht nur unglücklich, manche Spieler haben wir selber verloren, sage ich das so, wie in Chemnitz, wie in Würzburg, wie in Frankfurt, wie Gießen zu Hause. Dass die Spieler, die waren nicht unglücklich verloren. Ich will jetzt nicht das alles auf Glück oder Unglück zu schieben. Da haben wir das Fehler am Ende gemacht oder wirklich hart zu sagen, dummes Fehler gemacht und Spieler aus Hand gelassen. Das durfte uns nicht passieren. Mit die 4 Siege wären wir ganz anderes hier, wäre bestimmte Drucke von außen, nicht jetzt vom Vorstand, sondern von Presse. Wir werden nicht über sowas jetzt auch reden. Ich werde die andere Interview nicht geben müssen, sondern werden wir über was anderes reden. Und das ist alles, was macht ein Team unruhiger. Und alles, wir haben geschafft, jahrelang hier erfolgreich zu sein. Und dann hast du deinen Vakuumzustand um die Mannschaft rum. Und das ist sehr, sehr wichtig. Du kennst mich, du weißt Bescheid, bestimmte Sache, wo haben wir über Interviews gesprochen. Und wir versuchen immer, die Mannschaft da so viel wie das möglich Ruhe zu geben. Und wenn kommst du in so eine Situation, dann ist das automatisch nicht mehr Ruhe da.
Dann ist keine Ruhe.
Genau. Und um die Trainer rum, um die Spieler rum, um die Verpflichtungen, war die richtige Verpflichtung, war die falsche? Ist das jetzt Max Heidegger, das, was hast du gefragt? Ist das jetzt der Point Guard-Zusammenstellung richtig? Dann kommen tausende Fragen. Wenn läuft das, dann kann alles falsch sein, aber fragt dich keiner. Und wenn läuft das schlecht, dann wird Trainerbrille bis zum Spieler Socken in Frage gestellt, ist das richtig oder nicht richtig. Und das muss wir aus dieser Situation raus. Das kannst du rauskommen nur mit Siegen und mit Selbstvertrauen, was ist ein bisschen jetzt durcheinander ist. Und ich hoffe, dass erstmal das, was hast du gesagt, das kommen die alle aus dieser Situation Covid-mäßig am besten.
Das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, genau, dass das schnell. Das
fängt an zu trainieren und genau. Das schnell wieder. Kommen wir und spielen wir mit diesem Team zusammen, was haben wir zusammengestellt oder was hat der Trainer als Vision gehabt, wo hat er die Mannschaft zusammengestellt
mit mir zusammen und mit Hermann. In jedem Fall wünschen wir da alles Gute. Es ist nach wie vor sehr, sehr verwirrend, auf die Tabelle zu schauen und euch da ganz unten zu sehen. Also irgendwie passt das nicht, aber irgendwie verändert sich es auch nicht. Es wird sich vielleicht auch die nächsten 2 Wochen nicht verändern, je nachdem, wie eure Situation sich darstellt. Genau. Aber vielleicht habt ihr dann ja die Möglichkeit, mit mehr Training vielleicht wieder dann auch die Mannschaft so zusammenzubringen, dass danach vieles besser wird. Serjan, ich sage ganz lieben Dank. Wir sagen lieben Dank.
Danke, danke.
Wir hoffen, bleibt gesund. Ja, also du bist hoffentlich danke. Nicht betroffen. Wie auch immer, dass es so schnell wie möglich allen wieder besser geht und alle wieder negativ sind, in dem Sinne, dass sie nicht mehr Coronaviren mit sich rumtragen. Ein gutes neues Jahr kann man ja noch nicht wünschen, aber in jedem Fall einen guten Rutsch.
Vielen Dank auch so und schönen Tag noch. Bleibt
Gute
ihr gesund.
Zeit
Danke.
nach
Ciao.
Oldenburg.
Danke, danke, danke. Ciao.
So, da haben wir schon mal diese Baustelle beackert. Ich finde, das ist ganz interessant, was er sagt, dass plötzlich alles in Frage gestellt wird. Also wirklich auch von der Krawatte und den Socken des Trainers, dass man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen muss, wenn du mal ein paar Spiele
Ja,
verlierst.
du, ich meine, also, das sind jetzt nicht mal mehr nur ein paar Spiele. Wir haben ein Drittel der Saison hinter uns.
Ja.
Und Oldenburg, ein Team, das vor der Saison eigentlich im Mitfavoritenkreis um einen Finaleinzug in der BBL hätte stehen sollen, ist auf dem
Ja.
letzten Tabellenplatz.
Ja,
Das
das
ist
ist schon
schon ein ganz
verrückt.
schöner Unterschied. Und ich finde es übrigens auch schon interessant, dass man über die Rolle von Sebastian hier redet, also ob der glücklich ist da oder nicht, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Aber wenn man über ihn sagt, dass er jetzt so eine viel komplexere Rolle spielt als in Kreisheim, naja, also weiß ich nicht. Der hat im Kreisheim schon auch den Ball in der Hand gehabt. Der hat auch Pick and Rolls gelaufen. Der hat auch den Ball verteilt. Zusätzlich durfte er halt auch werfen und scoren. Teilweise in ISOs, 1 gegen 1, aus dem Dribbling. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine komplexere Rolle als stell dich in die Ecke und warte. Aber naja.
Ja, wir haben ja letztes Jahr schon über seine Rolle in Oldenburg ein bisschen philosophiert und ja, klar, da denkt man immer am Anfang, ja, muss sich umstellen. Aber er wirkte da auch schon im Interview nicht glücklich. Ich finde, er wirkt nach wie vor nicht glücklich. Er hat 4,5 Punkte im Schnitt. Er hat 2,2 oder
Ja.
bekomme ich gerade die Nachricht, Bayreuth Oldenburg ist abgesagt.
Oh ja,
In
okay,
der
gut.
Sekunde.
Alles klar.
Okay.
Das hat sich recht schnell beantwortet. Ja, also,
2, was ich sagen wollte mit Seba, 2,2 Würfe pro Spiel oder irgendwie sowas.
ja.
Also das ist ja wirklich
Also
viel,
wir
viel zu wenig.
dürfen nicht vergessen, das ist jetzt, Sebastian Herrera war jetzt kein so, wie formuliere ich das am besten? Wer ist denn ein Spieler, bei dem viel abfällt, weil die Offense um ihn herum gut ist? Sagen wir Steve Kerr für alle alten Menschen wie uns beide, Kearney.
Jetzt kommt die Chicago Bulls aus den 90ern
Genau,
ins Spiel,
richtig.
oder
Und
was?
Steve Kerr, das war kein überragender Offensivspieler, aber der konnte eine Sache richtig gut, der konnte richtig gut werfen. Weil der Rest der Offense um ihn herum so gut war, hat er durchaus Jahre aufgelegt, wo er sehr, sehr gute, für seine Rolle sehr, sehr gute Stats hatte, weil er weit offene Würfe bekommen hat. Das ist nicht die Rolle von Sebastian Herrera bei Kreisheim gewesen. Sebastian Herrera war in dieser letzten Kreisheim-Saison einer der besten Scorer in der Liga. Punkt. Und zwar nicht nur in der Art und, also nicht nur in seinen rohen Zahlen, sondern in der Art und Weise, wie er gescored hat. Natürlich kommt da viel aus dem Flow der Offense und natürlich war das Kreisheimer System auch damals vor allen Dingen um ihren Point Guard ausgerichtet und Sebastian Herrera war in vielen Lineups Offball, aber erstens hat Herrera auch in ein paar wenigen Minuten selber die Point Guard-Rolle übernommen und wenn er ein Mismatch hatte, hat er das attackiert, hat selber auch das Pick and Roll gelaufen. Der hat auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen gescored, die man jetzt alle nicht mehr sieht in Oldenburg.
Ja. Und die Sache ist auch die, du hast natürlich mit Heidegger jemand, der scoren will, das hat man nun gesehen, also der soll auch scoren, dann kommt jetzt Michalak nach der Verletzung dazu, der war der BBL Topscorer, der will scoren. Dann hast du einen Cameron Clark, der war in Ulm auch so einer, der den Ball, wenn er ihn bekommen hat, sofort Richtung Korb befördert hat, also immer mit dem
Ja.
Jumper aus der
Du musst
Mitteldistanz.
jede
So.
Woche ein neues Paket Bälle kaufen mit Cameron Clark im Kader, weil den bekommst du nicht mehr zurück. Der nimmt den
Den
mit nach
Ball
Hause.
bekommst du nicht mehr zurück. So, jetzt habe ich, wie viel habe ich jetzt? Habe ich drei Spieler aufgezählt, die den Ball gerne haben und gerne werfen. Herrera haben wir gerade erwähnt und bis jetzt hat noch nicht einmal Ricky Pauling geworfen. Also, wie viele Bälle brauchst du für diese Mannschaft, um irgendwie da jeden zufriedenzustellen und zu sagen, alles
Das stimmt
ist
schon.
irgendwie.
Das stimmt schon. Nur wir haben ja jetzt das ganze Interview darüber gesprochen, wie viele Ausfälle und gerade bei den
Ja.
Scorern, wie viel er gefehlt hat. Wenn jetzt alle fit sind und alle Würfe haben wollen, dann kann ich mir das vielleicht eingehen lassen, dass ein Sebastian Herrera dann die fünfte Option ist. Aber wenn alle fehlen oder ständig Leute fehlen, dann kann er nicht mehr die fünfte Option sein in deiner Offense.
Ja, in jedem Fall ist erst einmal, ja, muss erstmal wieder alle gesund werden und alle müssen da wieder negativ werden. In jedem Fall ist das Prio 1 und dann darf natürlich auch, und wir haben das auch erlebt, auch bei Spielern, die geimpft Symptome hatten, dass die auch 2-3 Wochen Anlaufzeit wieder brauchten. Mo Stucky ist auch so ein Fall in Kreilsheim gewesen. Über Lucic haben wir schon oft gesprochen, der Late-Covid richtig hatte, über 4-5 Wochen ist dem die Lunge gebrannt.
Andi also, Obst zu Saisonbeginn. Andi
Obst und sowas alles. Ne? Also erstmal das Wichtigste, dass die wieder zu 100% fit werden. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, natürlich hängen die da unten drin, die Oldenburger, aber ganz im Ernst.
Nee, das, ich weiß, was du sagen möchtest.
Ja, nee. Aber da, nee. Die Mannschaften, die da drüber, Gießen, Frankfurt, Würzburg, MBC.
Nee, das, es ist zu spät in der Saison, um zu sagen, ganz ehrlich. Und es ist auch nicht so, ich meine, es ist schon viel gemacht worden aus diesen knappen Niederlagen. Aber wenn man jetzt einmal mehr den Blick auf die Statistiken dazu richtet, ist Oldenburg schon nicht ganz zu Unrecht da unten drin. Das ist jetzt nicht so, dass die im Net-Rating, also was sie pro 100 Ballbesitzer für die Bilanz haben, Achter sind und es ist alles so unglücklich verloren. Nee, die gehören ins Absteigerrennen, auch wenn man auf ihr Net-Rating guckt. Da sind sie 13., aber nur wenige Punkte vor dem 17. Platz. Also das ist alles sehr eng da zwischen all diesen Mannschaften, abgesehen von Frankfurt. Die sind, was das angeht, mit weitem Abstand letzter. Aber Oldenburg, MBC, Bamberg, Würzburg und Gießen sind ziemlich auf einem Level, was das angeht. Also was man, wenn man alles zusammenzählt, was so auf dem Feld passiert, wenn man das alles mit reinnimmt. Und von diesen Mannschaften auf den nächsten Block, das ist dann Bayreuth, Heidelberg, Braunschweig, ist schon ein sehr deutlicher Abstand. Also da grenzt sich ein klares Mittelfeld spielerisch zu einem klaren Abstiegsrennen ab. Und in diesem klaren Abstiegsrennen sind die EWE Baskets Oldenburg aktuell.
Wie man das von dir kennt, Basti, klare Kante. So muss es sein. Also, wir gucken mal, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen, muss man in dem Fall sagen, mit Oldenburg. Und dann schauen wir weiter. Wir müssen uns dann natürlich auch nochmal um die anderen Baustellen da unten kümmern. Also Frankfurt, hast du uns ja schon erwähnt, die haben auch katastrophale Statistiken und eigentlich war das ja immer auch so ein Projekt mit jungen deutschen Spielern und einer neuen Halle und aber seitdem, weiß ich nicht, wir müssen mal mit Gunnar Wöbke mal sprechen. Ja, Gunnar, mach dich bereit, wir klingeln bald mal durch.
Haben wir ja auch schon besprochen, die Fraport Skyliners, die aktuell in der Tabelle auf Platz 16 tatsächlich deutlich besser dastehen als das, was tatsächlich oft auf Parkett liegt. Sie haben diese 3 Spiele knapp gewinnen können. Das hilft ihnen momentan enorm. Aber es ist halt nach wie vor nicht. Es ist halt so. Das war ja im Gegensatz zu Oldenburg vor der Saison tatsächlich absehbar, dass dieser Kader richtig, richtig große Schwierigkeiten haben wird.
Mehr muss man anders nicht kann man sagen, das nicht sagen. Also Frankfurt, Gießen. Auch Würzburg, das sind noch sicherlich noch Kandidaten, die da etwas längere Zeit unten drin hängen könnten. Wir nehmen extra den Konjunktiv. Und jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter, glaube ich, oder? Zu früh, Basti? Bist du noch im BBL-Wahn? Oder?
Ich bin froh, dass ich überhaupt wach bin heute. Also das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne.
Ich muss dir ein Riesenkompliment machen. Du wirkst sehr, sehr wach und sehr, sehr klar.
Also, okay. Ich fühle mich nicht so. Ich habe gestern noch, während ich nicht schlafen konnte, so nebenbei Inception laufen lassen. Und da gibt's ja die Line von Leonardo DiCaprio, dass man in einem Traum nie weiß, wie man da hingekommen ist. Und so geht's mir heute mit diesem Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie wir hergekommen sind. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist die letzte halbe Stunde. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir in der Euroleague sind. Und die würde ich aus deutscher Sicht übertiteln mit Uff und Oh in der letzten Woche. Ja,
also ich habe gestern auch mal kurz erwähnt, nach der Euroleague der vergangenen Woche, es hat fast den Anschein, als hätten sich die deutschen Verhältnisse in der Euroleague verschoben. Und auch da ist mir heute Nacht wieder was eingefallen. Also ich brauche dann immer noch eine Stunde, um einzuschlafen, wenn ich da irgendwo aus Kreilsheim zurückkomme. Bei Berlin, ich finde, die haben ihre Identität wieder zurück. Das ist wieder Alba Berlin. Wenn ich die sehe, also gut, wir haben natürlich da Spieler wie Maodo Loh, die gerade performen, also es ist ja MVP-Style.
Maodo Loh ist überragend, ja.
Ja, Wahnsinn. Aber da ist wieder, da ist dieser Wiedererkennungswert da. Ach, da sind sie ja. Das ist ja tatsächlich dieses Alba Berlin der letzten Jahre. So wie der Ball bewegt wird, so wie sie arbeiten, so wie sie sich darstellen. Und das macht natürlich, das ist sowas, das hat sowas Erleichterndes irgendwie. So, ah, sowas, was man vermisst hat, dass er plötzlich wieder da ist. Und bei den Bayern ist es in dieser Saison das Gegenteil. Auch da, ich weiß nicht, ob wir das Thema Identität schon mal hatten, die fehlt mir da momentan irgendwo. Ja, das ist mir alles zu sehr auf Zufall aufgebaut fast.
Naja, das ist ganz interessant, den Identitätsbegriff im Zusammenhang mit diesen beiden Mannschaften zu wählen, weil, wie du schon angesprochen hast, bei Alba Berlin diese Identität durch eine starke Kontinuität ausgezeichnet ist, auch wenn sich der Coach gewechselt hat, aber die Philosophie ist ja die gleiche geblieben, die sie auch in den vergangenen Jahren unter Coach Aito schon war, während beim FC Bayern Basketball, obwohl der Coach der gleiche geblieben ist, die Identität dieses Teams sich einmal komplett gewendet hat in dieser Saison. Natürlich sind da viele wichtige Kernspieler gegangen und ich würde auch sagen, dass und jetzt das nicht mehr, also ich will das gar nicht in eine Debatte ausarten lassen, wer von den beiden jetzt der bessere Basketballspieler ist, das müssen die Philosophen diskutieren, da bin ich nicht schlau genug dafür. Ich glaube, dass ein Luke Sigma für die Identität eines Gesamtteams wichtiger ist als ein Wladimir Lucic für die Identität eines Gesamtteams. Ich glaube, dass Wladimir Lucic eher in der Lage ist, individuell mal das Spiel an sich zu reißen. Luke Sigma ist aber derjenige, dem durch den du deine Offense laufen lässt. Du hast diesen Spieler im Kader und dadurch definiert sich deine Offense. Ich glaube nicht, dass das bei Lucic so ist. Und wir haben bei den Bayern einen extrem starken Shift von der vergangenen Saison und wie das Team da war und aufgebaut war, zu dieser Saison, wo man letztes Jahr immer Probleme in der Offense hatte und aber dafür das alles wettgemacht hat, indem man eine überragende Defensive hatte. Also der FC Barcelona war letztes Jahr, was die Defense angeht, das absolute Nonplusultra in der Euroleague, aber die Bayern waren nicht weit dahinter und hinter diesen beiden Teams gab es einen weiten Abstand zum Rest der Liga. Und jetzt sind die Münchner dieses Jahr eine der schlechtesten Defensiven in der Euroleague. Natürlich mit anderem Personal, das Verteidigen auch zu einer sehr anderen Aufgabe macht. Aber das ist schon bemerkenswert, dass das unter dem gleichen Coach so ist. Gleichzeitig ist die Offense deutlich besser geworden. Aber das stimmt schon. Da gibt es diese Kontinuität nicht, die es bei Alba Berlin gibt.
Genau, und eines muss man den Münchnern als Entschuldigung anrechnen, Darren Hilliard fehlt ihnen natürlich schon extrem, auch wenn der Ersatz Casey Rivers sowohl in Crailsheim gestern als auch vergangene Woche gegen Baskonia ihr bester Spieler war und versucht da händeringend diese Lücke zu schließen, insbesondere offensiv mit kreativem Spiel und also wirklich gestern auch im zweiten Viertel, glaube ich, allein 16, 17 Punkte gemacht. Überragend gut, aber es fehlt so ein bisschen. Das ist ja so, wenn du ständig rotieren musst, dann, glaube ich, ist es schwer, sich zusammenzufinden und alle Rädchen so zum Laufen zu bringen. Ja. Wenn dann fehlt mal der wieder in der Euroleague, dann fehlt der wieder in der BBL, dann kriegt der wieder mehr Spielzeit hier, dann ist das wieder das. Du hast ja 10 Importspieler, 4 müssen immer pausieren in der BBL. Gut, Hilliard wird jetzt auf dauerhaft pausieren, aber gestern eben auch 3 Importspieler, die du rausnehmen musst. Du hast gar keine andere Wahl, du musst 3 rausnehmen. Das ist nicht der Kontinuität nicht förderlich, muss man sagen.
Und man muss natürlich schon auch dazu sagen, Casey Rivers, ein ganz anderer Spielertyp als Darren Hilliard. Hilliard war genau dieser Mann, der für die Bayern vielleicht letzte Saison gefehlt hat. Wade Baldwin war da der Nummer 1 Kreierer, aber mit großen Schwüngen up and down. Darren Hilliard sehr beständig, sehr beständiges Ventil für diese Offensive, kaum oder nicht annähernd mit so großer Fehlerrate und außerdem besserer Schütze. Casey Rivers auch ein guter Schütze, aber mit Ball in der Hand, das ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel. Der große X-Faktor für die Münchner ist Nick Weiler-Babb. Ich meine, defensiv ist das einer der besten Spieler der Euroleague. Vielleicht in den Top 5 in der Euroleague. Wenn der hat in den letzten paar Wochen so ein bisschen offensive Zeichen gezeigt, wenn der diese Offense, dieses offensive Spiel, das er ja in Ludwigsburg durchaus hatte, irgendwie wiederfinden kann, dass ihm immer wieder so zu entrutschen scheint, aus Gründen, die ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig verstehe. Also das ist ein Point Guard, der theoretisch auch mal deine Offensive führen kann. Vielleicht nicht in alleiniger Verantwortung, aber mal für so ein Viertel. Und das sieht man irgendwie ganz selten beim FC Bayern Basketball, aber genau das werden sie jetzt von ihm brauchen, wenn sie tatsächlich noch im Rennen um die Playoffs bleiben möchten, was mittlerweile schon nicht mehr so wahnsinnig gut aussieht, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, nee, das sieht momentan nicht gut aus. Tatsächlich, der Baldwin hat ihn 30 reingestellt, ne? Also.
Ja, spielt die ganze Saison.
Spielt Grütze hoch 4.
Ja, Grütze hoch 4 vielleicht auch nicht ganz, aber, ja. Aber schon schwache Saison bisher. Ich meine, Baskonia insgesamt ist ja nicht gut. Also es ist einfach kein gutes Team. Und das kommt halt noch dazu. Die Niederlagen jetzt bei den Bayern waren ja nicht gegen Teams, wo du mal verlieren kannst, wenn du in die Playoffs kommen möchtest.
Ja. Also, ich habe hab nach dem Spiel mit Wade Baldwin gesprochen im Übrigen, habe ihm gesagt, hey, und super Spiel und so, und du hast ja noch viele Freunde hier in Deutschland. Und er so, hey, really? Don't know that.
Ja.
Und naja, ich wollte ihn natürlich zum Podcast einladen. Macht er auch. Im Januar hat er hat mir zugesagt, ich weiß nicht, ob er sich in 2 Wochen noch dran erinnern kann. Er hat eine super, super spannende Familien- und Vita-Geschichte da im Hintergrund. Wade Baldwin und eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit. Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung, Basti. Da ich dort auch Zuschriften bekommen habe, aktuelles Euroleague-Spezial mit Sascha Obradovic, dem Coach von Monaco, dem Gegner der Berliner in der vergangenen Woche. Da möchte ich mich an dieser Stelle offiziell für die Tonqualität von Sascha Obradovic entschuldigen. Ich weiß, dass das sehr schwer zu hören ist. Die Sache war die, dass ich hier 2 Stunden, ach länger, an dem Pfeil rumgearbeitet habe, um die Tonqualität zu verbessern. Sascha war in einem Hotel in Monaco und im Frühstücksraum hat leise gesprochen, hatte keine Kopfhörer und da kamen noch 2, 3 Dinge hinzu, die diese Qualität nicht gut gemacht haben. Ich habe dann hier gesessen und gedacht, kann man das überhaupt den Leuten zumuten? Und habe mir dann gedacht, inhaltlich sagt er schon ein paar sehr, sehr interessante Geschichten und erzählt wirklich interessante Sachen. Man muss natürlich extrem genau hinhören und das ist nichts für nebenher und die Küchenmaschine darf schon mal gar nicht laufen. Ich habe es online gestellt. Wie gesagt, es kommt so in der Form nicht wieder vor, aber ich dachte mir, wenn ich es wegschmeiße, hört es auch niemand. Also es ist, man kann es sich mit Kopfhörern anhören, aber es ist natürlich eigentlich unsäglich.
Und es ist kind of ein kostenloser Podcast. Also das ist immer so ein Punkt, den ich noch gerne mit, also ihr zahlt nichts dafür.
Also das ist, ja genau. Ja,
also
das müssen wir mal ändern hier.
Nein, das war nicht die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich wollte gerne noch kurz über Alba Berlin reden, weil ich habe das Gefühl, wir sind wieder schon wieder sehr viel beim FC Bayern Basketball gewesen. Dabei ist ja die Mannschaft, die aktuell, naja, also gegen Monaco, das ist jetzt insgesamt kein wahnsinnig gut ausbalanciertes Team. Das ist ganz klar, wo da der Ball hingehen soll. Und Mike James, der hat auch wieder ganz gut abgeliefert mit seinen 25 Punkten. Das ist aber insgesamt trotzdem die Franzosen. Ja, so eine Mannschaft, die da fehlt für mich an vielen Ecken und Enden. Dennoch ist das ein beeindruckender Sieg. Und über was ich gerne reden würde kurz, ist die Big-Man-Rotation bei Alba Berlin. Die haben ja alle gefehlt zu Saisonbeginn. Die waren ja alle verletzt, was ja auch zu der Nachverpflichtung von Oscar da Silva geführt hat. Und diese Big-Man-Rotation, das ist von vorne bis hinten top. Also das sind alles Spieler, wo du sagst, oh, wenn der startet, bin ich echt happy. Jetzt war es Ben Lammers gegen Monaco. Lammers übrigens...
Richtig gut gewesen.
Lammers, seit er bei Berlin angekommen ist, einer der besten Ringbeschützer in der Euroleague. Das zeigt sich nicht immer unbedingt in den rohen Blockzahlen. Aber wenn man guckt, was gegnerische Teams oder gegnerische Spieler gegen ihn in Korbnähe für eine Prozentzahl auflegen, verglichen mit dem, was sie normalerweise auflegen, da ist Ben Lammers seit dem ersten Tag in der Euroleague einer der besten Spieler und wird da eher noch besser. Ich finde auch, dass sein Wurf, dieser lange Zweier, der war ja sowieso eigentlich fast von Beginn schon automatisch, immer noch besser wird, auch wenn ich da, um ehrlich zu sein, keine aktuellen Stats dazu habe, mit welcher Prozentzahl er die aktuell trifft. Ich würde mir tatsächlich wünschen fast, ich weiß, das ist so ein unsägliches, modernes Basketball-Ding, aber ich würde mich von Ben Lammers wünschen, nimm doch den Wurf noch einen Schritt weiter hinten, ein bisschen öfter. Ich glaube, dass der die Anlagen hat, um auch den Dreier zu treffen und wenn er den halbwegs beständig treffen kann mit so 35% oder so, Oh Mann, ist das ein Center. Also, der hat noch viel Potenzial. Der ist noch nicht so alt. Ich glaube, da steckt noch richtig viel drin.
Ja. In dieser Woche werden die Berliner leider nicht zu sehen sein in der Euroleague, denn das Spiel in Mailand wurde abgesagt, weil in dem Fall die Italiener zu wenig Spieler auf die Beine stellen können. Dort sind, ich weiß nicht wie viele, es steht nur mehrere, jedenfalls aus dem Team und Team-Member, also Coaches eventuell auch, von Covid-19 betroffen. Und die Partie wird nachgeholt. Die Euroleague hat da so ein spezielles Regularium, sagt man Regularium? Das klingt eher wie ein...
Regel, könnte man sagen. Oder...
Regularium. Ding. Klingt so wie so ein Aufenthaltsraum nach einem Saunabesuch. Die heißen doch ja, auch
lass alles mal so. Lass mal noch ein bisschen ins Regularium gehen. Hast du Bock heute
Regularium zu gehen? Ja, da gibt es so lateinische Begriffe für Sauna-Aufenthaltsräume. Die sind dann so auf 28 Grad nur geheizt, aber die heißen dann irgendwie... Rupertarium oder irgendwie sowas. Okay. Wurscht. Wo sind wir? Bei Berlin, genau. Das Spiel wird nachgeholt. Die Euroleague hat da etwas entwickelt, dass Spiele bis zu 3-mal verlegt werden können. Und das wird sich noch ein bisschen hinziehen mit dem neuen Covid-Varianten. Aber ich denke, wir kriegen die Saison schon
irgendwie rum. Übrigens jetzt auch gerade, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, nicht allzu lang, auch Real Madrid mit neuen Covid-19-Fällen.
Und weißt du, was da passiert ist? Hast du das verfolgt? Basti, das muss ich dir erzählen.
Klär mich auf.
Donnerstag Nachmittag. Ja, ich sitze hier, also ich sitze im Audidom, weil Bayern gegen Baskonia dann irgendwann spielt und krieg die Nachricht, bei Real Madrid fehlen 7 Spieler wegen Covid. Und ich so, okay, das dann gegen ZSKA Moskau. Ne? Und ich dachte mir, okay, das ist ja mal vielleicht eine Sportwette wert. Ne? Man guckt ja mal so auf eine Quote und sehe schon, ach du liebe Zeit, die Quote für ZSKA Moskau 1,22. Und ich dachte mir, okay, gut, das hat auch jetzt mittlerweile der Sportwettenmarkt begriffen. Das kann Real Madrid ja natürlich gar nicht gewinnen. Was passiert? Sie gewinnen.
Weißt du,
sie haben das Spiel echt gewonnen.
Weißt du noch, was die andere Quote gewesen wäre?
4,3, glaube ich.
Gar nicht so, 4,2. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Sportwette abgesetzt, aber das ist gar nicht so gut, oder? Das ist gar nicht so wild.
Ja, also das, weiß ich nicht, sein Geld zu vervierfachen, ist bei einem Euroleague-Spiel ganz, ganz selten, dass man da eine Quote von über 4 bekommt.
Ja, aber wenn da alle fehlen, jedenfalls
sind... Ja, am Ende hat Real gewonnen, 71-65. Ja.
Jedenfalls fehlen jetzt auch noch Sergio Llull, wie wir hier schon etabliert haben, und Jeffrey Taylor, also nochmal zwei wichtige Spieler.
Also ich glaube, irgendwann können sie da nicht mehr. Und dann bei Fenerbahce ist schon abgesagt. Ist das Fenerbahce Real? Das Spiel ist nämlich vor einer Stunde abgesagt worden. Also das mit Fenerbahce Real,
genau.
Das ist abgesagt. Das findet auch nicht statt. Fenerbahce wird sich, glaube ich, sogar freuen, denn da sind ja, obwohl die fallen langfristig aus, sowohl Nando De Colo als auch Jan Veseli werden beide um die 2 Monate ausfallen.
Und Danilo Bartel wird auch noch eine Zeit lang fehlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der wird auch noch eine Zeit lang fehlen, ich glaube aber nicht, aber auch, also da sind auch viele Verletzte und bei Real dürften dann jetzt wieder so viele Covid-Fälle da sein, dass man nicht die 8 Spieler auf den Spielberichtsbogen schreiben.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die wilden Zeiten beginnen, ähnlich wie in der NBA.
Ja.
Es scheint jetzt loszugehen. Stellt doch euch ein auf viele Jugendspieler mit langen griechischen Namen.
Ja, in der NBA, wenn ich das richtig gehört, nee, in der NFL war es wohl so, dass die jetzt nur noch testen, wenn Spieler Symptome haben.
Ja.
Ne? Also so eine Art,
Ja, einfach die Augen schließen und wenn dann irgendwann...
Augen schließen.
Wenn dann irgendwann jemand umkippt oder eine Herzmuskelentzündung bekommt von dem Scheiß.
Ja.
Also das ist einfach dumm. Ja. Aber das ist ja klassisch NFL. Tut mir leid an alle, die den Sport mögen. Ich finde den Sport dumm. Es bestätigt sich einmal mehr, wieso.
Ja, okay, dann haben wir das geklärt. Auf vielfachen Wunsch, Basti, von Zuhörenden und anderen Menschen.
Gibt's da überhaupt noch andere?
Nee, alle Zuhörenden. Nein, also generell ist das ein Jahr gewesen, was man mal kurz Revue passieren lassen muss. Und wenn wir schon gleich einen Überraschungsanruf tätigen, dann sollten wir doch diejenige Person damit konfrontieren, was denn so die, ja, die emotionalsten Momente des Jahres waren. Also irgendwie so, ja, also da, wo man irgendwie sagen kann, das waren meine Top-Momente. Kona 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie, Basti, drei Dinge im Jahresrückblick 2021, die Basti Ulrich, du kannst über private Dinge sprechen, du kannst sie aber auch nur auf Basketball beschränken und sagen, das sind die drei Basketballmomente, die mir hängen geblieben sind. Das können Spiele sein, das können Emotionen sein, das können, wie du getanzt hast vor der Kamera, was mittlerweile in vielen, vielen Highlight-Videos schon gezeigt wurde.
Ausgeschlachtet wird das. Ja. Das ist nur meine geheime Bewerbung für Dance with the Stars oder wie heißt das in Deutschland, wo der Fußballer dabei war, Rudi Gislason.
Heißt das? Let's Dance heißt
Let's
das,
Dance, glaube ich, ne? Ja.
Ja, drei Dinge im Jahr 2021 in der Basketballwelt.
Also ich muss erstmal sagen, dass kein Jahr schlimmer war bisher als dieses für mich, privat und beruflich. So, beides nicht gut. Basketball läuft natürlich, aber die ganze Comedy-Geschichte haben wir alles schon besprochen. Dementsprechend fällt es mir tatsächlich sehr schwer.
Aber ich habe das Gefühl, du bist im Comedy auf dem Weg nach oben.
Nee.
Du bist nach Felix Lobrecht aufgetreten.
Ja, das heißt jeder Comedian in Berlin schon mal. Also das ist wirklich nichts Besonderes.
Also aus, so wie du erzählst aus deinem Comedy-Leben, habe ich das Gefühl, es ist besser als 2020.
Ja gut, ich muss halt auch so tun, als ob es besser lief, als es tatsächlich ist. Ich meine, das ist der ganze Punkt von Showbusiness, oder? Dass man so, oh, ich bin noch gut drauf und so. Also, nee. Drei Momente. Es gibt tatsächlich nicht so viel Positives, um ehrlich zu sein.
Drei Basketball-Momente.
Okay, Bayern München gegen Anadolu Efes zu Hause. Der Sieg, der so ein bisschen, wenn auch nicht tabellarisch, sondern mental die Playoff-Teilnahme quasi sicher gemacht hat. Das war ein besonderer Moment. Es hat sich schon besonders angefühlt. Es wurde danach nochmal eng. Ich weiß, das war das Spiel gegen Žalgiris, glaube ich, was du kommentiert hast, wo sie es dann endgültig festgemacht haben. Ja. Aber nach dem Anadolu-Efes-Sieg hat sich so angefühlt, das war dieser Block in letzter Sekunde von Gist, als ob sie die Playoffs schaffen würden. Das war besonders. Finalserie in München, das war das erste Mal, dass ich eine Finalserie kommentiert habe oder ein Spiel in der Finalserie gegen Alba. Das war ein durchaus besonderer Moment.
Na also, da kommt doch schon was.
Ja, und ansonsten.
Und dann vielleicht noch kannst du uns denn nicht einen Joke erzählen, den du irgendwie ans Fernsehen verkauft hast oder sowas?
Nee, das darf ich
nicht
ja gar
nicht.
Nicht
aus deinem Programm. Darfst du nicht?
Nee, wenn das einmal verwendet wurde, darf man das nicht. Das ist schon mal in einem befreundeten Comedy-Autor passiert, dass er aus Versehen das falsche Dokument an eine andere Show noch gesendet hat, die dann den gleichen Joke verwendet haben wie die andere Sendung und das war ein Mordsding. Holy shit, wow. Das hat ein Erdbeben durch die Comedy-Writers-Gilde geschickt, dass das vorgekommen ist.
Das heißt, du hast die Rechte an deinem Gag bereits verloren.
Yes. Ja klar, also sobald man das da abgeschickt hat, weiß man ja nicht, was genommen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn es nicht genommen wurde, aber es ist auch nicht so spannend, glaube ich. Mein dritter guter Moment, ich habe mir endlich Minecraft installiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ich habe es für Jahre vermieden, weil ich wusste, ich werde danach süchtig, wenn ich es installiere. Und ich bin danach süchtig geworden. Also
ach komm.
die Vorhersage ist eingetreten.
Aber das ist doch, also wenn ich das so sehe, diese Grafik erinnert mich immer so ein bisschen an meine Anfänge im Computerzeitalter 1984 mit dem Commodore 64.
Ja, das ist
so Klötzchen, die man da so aufeinander stapelt.
Ja, das ist genau das, die Simplizität, die zu Komplexität führt. Diese Spielwelten sind unendlich und du kannst alles bauen, was du möchtest. Das ist tatsächlich sehr faszinierend. Aber ich glaube, alle Hörer sind schon eingeschlafen. Also aufwachen. Jetzt kommt Körny mit seinen drei besten Momenten 2021.
Ja, also rein basketballtechnisch gesehen gibt es, glaube ich, nichts Spannenderes als, oder gab es nichts Spannenderes als Mailand gegen München, Spiel 5 im Viertelfinale Euroleague. Das haben wir aus dem leeren Audidom kommentiert, mit Kommentatorenplatz auf dem Parkett aufgebaut, ganz mit Studioposition noch. Und das war natürlich ein unfassbares Finish. Also sowas habe ich ganz selten gesehen. Dann das Euroleague Final Four natürlich in Köln. Zwar keine Fans, aber einfach zwei super Halbfinals, ein super Finale. Wirklich ein Basketballfest, auch dann, als Micić schon im Finale übernimmt, Mirotić, wie er versucht, irgendwie noch was auf die Reihe zu kriegen. Also du merkst richtig, wie da alles auf Biegen und Brechen versucht wird, um dieses Spiel zu gewinnen. Das sind einfach gute Sachen. Ich habe mich auch extrem, das geht vielleicht im Jahresrückblick so immer so ein bisschen unter, ich habe mich wirklich extrem gefreut über die Olympia-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn die Causa Yoshiko Saibu alles dazu beigetragen hat, also wirklich alles dazu beigetragen hat, dass die Vorfreude bei null war, dann irgendwann. Also was für eine, das ist für mich übrigens die beschissenste Geschichte des Jahres gewesen und die hängt mir immer noch nach, weil sie einfach alles das gezeigt hat, was man in dieser Pandemie eben nicht machen sollte. Das wurde komprimiert dort von verschiedenen Personen durchgezogen und Vollkatastrophe.
Ja, also das stimmt schon, du hast absolut recht, das war eine echt große Leistung, sich in diesem Qualifikationsturnier durchzusetzen. Das Finale gegen Brasilien war Wahnsinns-Basketball, es war ein unfassbares Basketballspiel. Aber es hat halt letztendlich, also zumindest auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, nicht so mehr die große Rolle gespielt.
Und die Tränen von Joe Vogtmann nach dem Sieg, also der große sehr ruhige Junge aus Eisenach, wie er da steht an der Seitenlinie, die Hände auf die Oberschenkel sich ablegend und dann einfach Rotz und Wasser heult, weil er bei Olympia ist, das ist großer Sport. Und das ist das, was ist immer, das ist die Geschichte, die mir so ein bisschen auch zu kurz kommt, weil alle natürlich wieder gegen Olympia hetzen und gegen das IOC hetzen und diesen olympischen Gedanken, den darf man nicht kaputt machen. Das darf nicht passieren. Das darf nicht sein. Dann könnt ihr mich wirklich echt alle mal kreuzweise.
Ja, aber der olympische Gedanke wird ja nicht von den Leuten, die zu Recht das IOC kritisieren, kaputt gemacht, sondern von den Leuten, die im IOC sind.
Ja, natürlich. Also ich nehme jetzt das IOC nicht in Schutz. Aber ich sage auch ganz massiv, wer wirklich glaubt, einfach nur gegen Olympia zu sein, dadurch wird alles besser werden, das ist auch nicht richtig.
Ja.
Also das geht auch nicht. Man muss schon aktiv dazu beitragen, die olympische Idee am Leben zu halten. Natürlich muss man diese korrupten Vögel da alle entlassen und da einmal feucht durchwischen. Ist wahnsinnig schwer. Ich weiß das selber. Aber kein Grund zu sagen, Olympia darf nicht stattfinden, alles boykottieren, wir schicken niemanden nach Peking. Ja, also so einfach ist die Sache dann irgendwie auch nicht.
Von mir aus dürften die auch, auch korrupt sein, wenn es denn an alle, die daran beteiligt sind, fair verteilt wird dann. Also wenn die, wenn Arbeiter gerecht behandelt werden, die diese Stadien bauen und wenn Sportler in Randsportarten fair bezahlt werden, dann dürfen die da oben von mir aus so viel Schmiergeld einziehen, wie sie wollen. Ist mir dann egal. Aber das spielt meistens nicht gut zusammen, diese beiden Sachen.
Also ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal den Jahresrückblick machen und wir haben ja schon mal versucht, ihn mit hier reinzuholen als Überraschungsanruf. Heute ist vielleicht der Moment der Momente, dass wir den Xandi mal mit reinholen. Also Xandi hat jetzt wirklich keine Ahnung von dem, was passiert. Ich versuche mal. Also er müsste eigentlich erreichbar sein heute.
Hallo, hier
ist Xandi. Kann doch nicht dein Ernst sein, Xandi.
Ich habe Xandi allerdings getroffen letzte Woche. Es war sehr schön. Es war so ein, ein Surprise, also eine komplette Überraschung. Wie so ein Pokéball, das aufgetaucht ist. Ich war so, auf Gottes Willen, das ist ein wilder Xandi.
Ja, wir waren sogar verabredet. Letzte Woche hat auch nicht funktioniert. Und jetzt ja, zwischen den Jahren, ne, das ist ja auch immer nicht so einfach. Jeder hat irgendwie doch immer noch was zu tun oder ist froh, dass er niemanden sehen muss oder muss Basketballspiele kommentieren, aber manche fallen eben auch aus.
Ja, apropos.
Genau, ne? Also kein Jahresrückblick mit Xandi. Dann nehmen wir den Menschen.
Apropos Basketball kommentieren. Ja? Ich muss jetzt langsam los, übrigens.
Ach so.
Ich muss nach Bamberg
fahren. Du musst los?
Ja, ja.
Du musst noch nach Bamberg fahren.
Yes.
Okay, gib uns einen Überraschungsanruf noch.
Aha, okay.
Wir nehmen den Menschen mit dem schlechtesten Gedächtnis, den ich kenne. Und das ist mein lieber Freund und Kollege Markus Krawinkel.
Michael. Ach komm,
ey. Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, Basti, wir nehmen den Menschen mit dem schlechtesten Gedächtnis für unseren Jahresrückblick.
Ihr macht nicht keinen Jahresrückblick und ruft mich an, das kann nicht euer Ernst sein. Ich bin froh, wenn wir jetzt fragen müssen, was ich Weihnachten gemacht habe. Da könnte ich mich vielleicht mit Lücken dran erinnern.
Hallo Markus, ich hab nichts Gemeines über dich gesagt übrigens.
Das ist mir klar, Basti, du bist ja auch der Gute bei euch in der
Beziehung. Good Cop, ja. Bad Cop, ja.
Ja, der Bad Cop. Also Fakt ist, wir sind ganz am Ende der heutigen Sendung.
Pass auf, ich sag dir ganz, ganz kurz, und ich bin kurz davor, nach Würzburg zu fahren.
Ist das zu fassen? Ja.
Ich packe gerade meine letzten Sachen hier zusammen.
Und Basti will auch schon den Podcast beenden und abbrechen, weil er nach Bamberg fahren
muss. Ja, was heißt will? Wir können gerne den ganzen Tag hier weitersprechen. Dann musst du halt jemanden finden, der Bamberg kommentiert für mich.
Ja, oder Würzburg. Ja.
Okay, dann ganz schnell, Carlos. Die drei Dinge, die dir einfallen, die das Jahr 2021 betreffen. Du darfst Privates mit Beruflichem mischen. Du darfst nur Basketball erwähnen. Du darfst alles erwähnen, außer...
Das ist so Corona. Und das ist, weil du machst es mit Absicht. Ich weiß ganz genau. Außer Corona. Das ist
was
echt
war denn
fies
sonst
von
noch
dir. Das ist echt, du bist sonst so ein lieber Mensch, Michael. Aber diese dunkle Seite von dir, die taucht eben ab und zu auf.
Du hast wirklich alles vergessen. Ne? Du weißt nichts mehr.
Nee, deswegen bin ich so ein glücklicher Mensch, weil ich wirklich alles Negative vergesse. Und ich denke, irgendwie muss doch alles positiv gewesen sein.
Ja, in dem Sinne hast du recht. Ja.
Was ist mir hängen geblieben? Das ist eine gute Frage.
Irgendein Basketballmoment würde uns schon reichen.
Ein Basketballmoment. Wir hatten ja schon mal das Thema, weil wir auch ein paar Sachen noch aufnehmen müssen. Muss ich heute übrigens auch noch machen. Irgendwo weiß ich nicht wo. So den Basketballmoment an sich nehme ich nicht, sondern ich nehme einen Basketballspieler. Das war nämlich Basti Dorit.
Okay.
Weil mir Basti Dorit sehr gut gefällt. Der ist ja sowieso immer von Einsatz und was er alles auf dem Parkett lässt, immer Vorbildfunktion da in Bayreuth. Was ich eben ganz toll fand, war, dass er die Nationalmannschaft nochmal gemacht hat.
Ja,
dieses Fenster mitgespielt hat. Ja. Nach dem, was da alles vorgefallen ist in der Vergangenheit mit dem DBB.
Ja, das ist ihm hoch anzurechnen. Und das ist in jedem Fall einer der Top-Basketball-Persönlichkeiten, der eben auch so ein bisschen für den olympischen Gedanken steht, für diese Nationalmannschaft steht, für dieses, ich bin immer bereit fürs Nationalteam zu spielen, auch wenn es schwierig ist, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, okay, gut, das ist ein wichtiger Aspekt gewesen im Jahr 2021 und ein positiver Aspekt. Also wir haben
ein positiver, es gibt auch
viele negative Sachen, ne, klar.
Ja, es gibt aber... Positiv eben auch. Das darf man nicht vergessen, auch in so einem Jahr.
Das ehrt dich sehr, dass du das Jahr auf einer positiven Note beendest. Dann wollen wir dich entlassen nach Würzburg gegen, ich habe schon wieder vergessen, das ist mein Kopf. Der
Göttingen.
Ist Würzburg gegen Göttingen und Bamberg gegen Ludwigsburg. Ihr beide heute Abend im Parallelduell.
Ja, große Duell um die Quoten. Ich werde jonglieren on air.
Okay, wir machen es so. Ich werde mich danach bei der Telekom informieren, wer mehr Zuschauende hatte.
Aha. Ja? Als wenn dir das irgendeiner sagen würde.
Ich krieg das raus. Ich rufe da ganz oben an.
Ja, währenddessen hört man Körny im Hintergrund googeln. Telekom Hotline.
Ich rufe die 2202 an.
Das da ist die Hotline für besondere Privatkunden.
Ja, die sind immer schnell. Da muss ich sagen, die sind schnell. Ja. Aber irgendeiner in Bonn wird schon drangehen. Also... Ne? Die hören ja auch angeblich immer zu hier beim Podcast.
Hallo.
Die in Bonn. Die müssen wir immer anrufen, warum die da mit dem Sponsoring, da schreiben auch viele Menschen.
Ja, lass uns einfach nächste Folge bei der Telekom Hotline anrufen, wieso sie die Telekom Baskets Bonn nicht mehr sponsern.
Genau, dann müssen wir bei S. Oliver bei der Hotline anrufen und dann müssen wir bei Medi Bayreuth bei der Hotline anrufen und dann müssen wir bei, wer geht noch als Sponsor
Brose,
raus? Wer
war das Brose noch? Bamberg.
Brose Bamberg geht raus.
Würzburg.
Würzburg, ja, genau. S. Oliver, die Hotline. Die fragen erstmal nach der Kleidergröße wahrscheinlich. Und was ist ihre Kragenweite? Genau, Carlos, ab nach Würzburg. Viel Spaß heute Abend. Und Basti entlassen wir auch. Also, gute Zeit und guten Rutsch, Carlos.
Guten Rutsch, genau. Danke, euch auch. Bis bald.
Cheerio. Tschüss. Ciao. Ja, guck mal, Basti, so schnell können wir hier eine Sendung dicht machen. Razzo fazzo geht das hinten das raus.
War wieder super kurz, nur 1,5 Stunden.
Echt?
Yes.
Ja, Wahnsinn.
Wir haben uns einfach so viel, sagen können. Das ist doch auch was Schönes.
Ja, ist doch schön. Ich meine, das ist was Positives. Das ist das Positive, was mir hängen geblieben ist. Ich gebe zu, ab und an ist ein Montag dabei, wo ich denke, worüber sprechen wir gleich? In drei Herrgotts Namen. Das ist doch alles schon mal gesagt worden. Und dann sind doch wieder 80, 90 Minuten rum und man denkt
sich... Ja gut, sich, das heißt ja nicht unbedingt das, was Neues gesagt wurde. Ne? Also das Bundestagsdebatten gibt es ja auch jeden Tag.
Gibt es auch jeden Tag, ja genau. Basti, wenn wir uns nicht mehr hören sollten, sehen sollten, ich wünsche dir einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022 für dich in jeder Hinsicht. Ich bin sicher, vielleicht trittst du ja vor Felix Lobrecht auf im nächsten Jahr.
Vielleicht auch gar nicht mehr. Vielen Dank, Körni, für dich gilt ja auch das Gleiche. Ich wünsche dir jetzt schon mal ein gutes neues Jahr, aber wir sprechen uns ja
bald. Wir sprechen uns ja, alles klar. An alle Abdis und an alle, die sich nicht Abdis nennen wollen und diesen Quatsch hier trotzdem hören. Euch, wir haben nämlich letzte Woche nicht frohe Weihnachten gewünscht. Das ist kein Witz, wir haben es nicht getan.
Ich glaube, sie haben es verstanden. Also ich will das jetzt nicht mehr als Thema aufmachen, aber mein Jerry Seinfeld-artiger Rant ist, können wir bitte aufhören, frohe Weihnachten zu wünschen? Das ist impliziert. Also niemand muss das mehr sagen. Naja,
egal. Was ist mit gutem
Rutsch? Auch nicht, gar nichts. Okay, man muss nichts sagen mehr zu Tagen, die allgemein bekannt stattfinden.
So, dann war es das auch an dieser Stelle.
Das ist so, als würde man jeden Tag rausgehen und sagen, Mensch, die Sonne ist wieder da, ist das nicht krass?
Bis nächste Woche.
We treat people here with complete respect. This is Germany.